Ja, guten Abend. Ich bin wieder mal alleine gekommen, obwohl wir fest vorhatten, dass meine Frau mitkommt. Aber es gab ein paar Komplikationen. Heute kommen unsere Gäste wieder. Wir haben einige unserer Gäste über Weihnachten für 11 Tage nach Hause geschickt und die reisen heute wieder an. Und da musste dann doch Anna einspringen und die empfangen und für die ein Essen vorbereiten. Und so ist sie zu Hause geblieben. Aber vielleicht das nächste Mal. Vielleicht noch eine kurze Info über Straubes. Ehepaar Straube wäre ja normalerweise immer über Weihnachten auf einer Freizeit. Die geht dann auch über Silvester, wo sie auch dienstlich da involviert sind. Aber jetzt liegen beide im Krankenhaus. Richard mit sowohl Rückenproblemen als auch Hüftproblemen, konnte also mehrere Nächte nicht schlafen. Und dann hat er halt einen Arzt gerufen und der hat ihn in die Klinik überwiesen. Da ist er jetzt schon seit 3 Tagen. Und die Brigitte ist gestürzt, wieder mal Beckenbruch und Unterarmbruch und lag dann in der Uniklinik in Marburg und ist gestern verlegt worden dann in die Reha-Klinik nach Bad Endbach. Also auch ein Gebetsanliegen. Einige von euch wissen, ich bin geboren in Gelnhausen, nicht weit von hier. Und ich habe auch schon in Würzburg ein Zimmer gehabt als Student und in Gießen ein Zimmer gehabt als Student und in der Bibelschule Brake habe ich auch schon gewohnt mit einem Zimmerchen. Danach in Alpirsbach im Schwarzwald, danach in Korntal an der Akademie für Weltmission auch mit einem Zimmer. War da schon verheiratet, habe mit Anna zusammen dort gewohnt. Dann sind wir nach Paderborn gezogen, ganz kurz, und dann nach Lichtenau, in der Nähe von Paderborn, also nicht Hessisch-Lichtenau. Dann nach Senftenberg in Ostdeutschland, Südbrandenburg. Dann nach Eidengesees, auch nicht weit von hier. Dann nach Kahl am Main. Dann nach Alzenau-Michelbach, ist ja auch nicht so weit. Schließlich nach Dautphetal-Buchenau und innerhalb von Dautphetal-Buchenau, innerhalb des Helpcenters sind wir auch schon mal von einem Haus in ein anderes umgezogen. 13 verschiedene Orte. Kann das jemand überbieten? Willi wohnt, so lange ich ihn kenne, zumindest in Lüsselhausen. Ich glaube auch nicht. Ihr habt ja sicher schon die Jahreslosung mal gelesen, da heißt es in Hebräer 13, Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Also ich bin immer noch auf der Suche, wo ich hingehöre. Die Jahreslosung steht im Hebräerbrief. Wir wissen nicht, wer den geschrieben hat. Manche meinen, es könnte Paulus gewesen sein, aber es ist einfach offen geblieben. Aber im Hebräerbrief, der ist ja an Juden gerichtet und von denen haben sich viele für den neuen Glauben, eben den Glauben an Jesus Christus interessiert, aber gleichzeitig waren sie auch noch verwurzelt in ihren alten zeremoniellen Riten und Tätigkeiten und so war das so eine Spannung und manche konnten das dann auch nur schwer loslassen. Und der Hebräerbrief will ja so ein bisschen aufzeigen, dass wir in Christus was Besseres haben. Besser als die alten Gottesdienstformen, der aaronitische Gottesdienst und so weiter. Aber es geht immer wieder um diese Schwierigkeit, die damit verbunden ist, ein religiöses System zu verlassen, weil man Jesus gefunden hat. Und das ist ja auch heute noch ähnlich. Das ist, wie wir wissen, schwer, vom Islam zu Jesus zu finden, weil das kann einem das Leben kosten, das kann richtig gefährlich sein. Wir hatten ja auch schon so Gäste sogar bei uns, die wurden schwanger, muslimische Frauen, und die standen in Lebensgefahr, weil es eben verbotenerweise ein Kind entstand, was nicht hätte entstehen dürfen. Und wenn sie dann noch verheiratet sind, das Kind von einem anderen ist ja in der Welt inzwischen gang und gäbe, aber bei Moslems eben immer noch lebensgefährlich. Und dann suchte die Unterschlupf bei uns eine gewisse Zeit. Geh erst mal dran, wir hören alle mit. Der Übergang von Telefon ins Handy-Zeitalter ist ja auch nicht so einfach. Gell? Heute muss man das Klingeln überall ertragen, ob es im Gottesdienst ist, in der Vorlesung oder mitten im Seelsorgegespräch oder wo. Will das nicht noch intimere Sachen erzählen? Aber das stört einfach. Ich meine, Entschuldigung, das stört jetzt nicht so sehr, sonst würde ich ja aufhören. Aber der Übergang ist manchmal gar nicht so einfach. In eine neue Zeit, in ein neues religiöses System. Und für die damaligen Juden, und da gab es eben welche, die waren tatsächlich bekehrt, aber es gab auch einige, die waren so eine Art Mitläufer. Die haben eben alles mitgemacht, aber wenn es drauf ankommt, haben sie Jesus wieder den Rücken gekehrt. Denn wir müssen immer bedenken, auch der Übertritt vom Judentum zum Christentum zu Jesus war nicht so einfach. Vielleicht nicht ganz so gefährlich, aber doch ähnlich wie der Übertritt vom Islam zum Christentum heute. Es konnte passieren, dass man enterbt wurde von der Familie, dass man eben ausgeschlossen wurde aus der jüdischen Gemeinde, aus der Synagoge, dass man den Arbeitsplatz verlor oder enteignet wurde, öffentlichen Spott ertragen musste, Gefangennahme, wir wissen das von Paulus, der wurde mehrmals gefangen genommen, der wurde sogar gesteinigt, hat er zwar überlebt, aber war sicher nicht so toll, nicht so angenehm. Und wir wissen, wie viele Christen den Märtyrertod gestorben sind, natürlich nicht unbedingt nur von den Juden, sondern auch von den Römern dann verfolgt wurden, aber es war einfach gefährlich, Christ zu werden. Und ich werde nie vergessen, als ich so ein kleiner Hopsch war im Religionsunterricht, ich weiß gar nicht mehr, welche Klasse, zweite, also war noch Grundschule, und ich so beeindruckt war, dass die ersten Christen um ihres Glaubens willen bereit waren, ihr Leben zu lassen. Ob sie jetzt verbrannt wurden als lebendige Fackel oder den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden, gab für alles. Und ich dachte damals, dazu wäre ich nicht bereit. Zumindest damals als, keine Ahnung, 8-9-Jähriger. Wenn man Christus verleugnete und wieder zum Judentum zurückkehrte, dann war wieder alles gut. Aber der Schreiber des Hebräerbriefes will einfach die Juden ermutigen, bleibt dran, das ist was Besseres mit dem Herrn. Der Hebräerbrief gibt eine Antwort darauf. Letztendlich ist Christus die Antwort. In ihm haben wir einen, der größer ist als die Propheten des Alten Testaments, die Juden ja alle kannten. Einen, der größer ist als Mose, größer als Josua. Die Priesterschaft ist überlegen, der des Aaron. Es ist ein besserer Bund geschlossen und sein Opfer ist ein für alle Mal gültig und es müssen keine erneuten Opfer immer wieder gebracht werden. Und trotzdem gab es eben Verfolgung unter den ersten Christen und das kann schon zu Entmutigung führen. Und deshalb denke ich, auch wenn wir hier noch nicht verfolgt werden, aber in vielen Ländern ist es der Fall, dass es gefährlich ist, als Christ zu leben. Und ich denke, wir sollten das auch immer wieder so sehen, das kann auch hier ganz schnell kippen, die politische Lage. Und wir kriegen ja immer mehr Anfeindungen, das hören wir ja schon von auch politischer Seite. Und immer mehr wird geduldet oder toleriert oder wird legalisiert, wo wir schon gar nicht mehr öffentlich sagen können, das ist Sünde. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Für die Juden war Jerusalem das Zentrum. Dahin sind die gepilgert, weil dort stand der Tempel. Und der war sichtbar und da haben sie Gott angebetet. Es war also eine ganz besondere Bedeutung und auch ein ganz gigantisches Bauwerk. Und da wusste man, da gehört man dazu, da pilgert man regelrecht hin. Manche tun das ja auch heute, Pilgerpfade sind ja ganz in verschiedenen Religionen auch. Und es ist ja auch beeindruckend, wir haben ja auch tolle Kirchenbauten heute, wenn wir an den Kölner Dom denken oder den Petersdom oder den Markusdom. Da waren wir dieses Jahr war es in Venedig noch als Familie. Das ist schon beeindruckend, davor zu stehen und dieses wunderschöne Bauwerk anzuschauen. Aber dieser Brief an die Hebräer ist wenige Jahre geschrieben worden, bevor Jerusalem zerstört wurde. Spätestens dann haben sie es ja kapiert. Es ist keine bleibende Stadt, die wird zerstört, vernichtet. Kein Stein blieb auf dem anderen. Und heute, wer schon mal in Jerusalem war, den Tempel gibt's nicht mehr. Da ist nur noch eine Mauer, diese nicht mal die Tempelmauer, sondern so vom Vorhof halt eine Mauer übrig, wo dann die Juden eben heute Gott versuchen oder ihre Gebete noch sprechen. Das ist alles. Alles andere ist zerstört. Und das sollte uns, denke ich, auch wenn wir keine Juden sind, auch immer wieder bewusst sein. Wir haben auch nichts Bleibendes übertragen. Wir gehören eigentlich gar nicht hierher. Das ist alles nicht bleibend. Man muss gar nicht so oft umziehen, um entwurzelt zu sein und nicht mehr zu wissen, wo man eigentlich hingehört, so wie bei mir. Sondern wir dürfen das alle wissen und empfinden das wahrscheinlich auch, wenn wir bekehrt sind, wenn wir mit dem Herrn Jesus leben, wie manches dann an Heimat oder an Familie vielleicht plötzlich uns fremd wird, wenn wir radikal oder konsequent Jesus nachfolgen, merken wir, plötzlich gehört man gar nicht mehr so dazu, wenn vielleicht die eigene Verwandtschaft den Herrn noch nicht kennt. Mir war das so ein Beispiel, wir haben ja in Senftenberg gewohnt, das ist Tagebaugebiet, da wurde zu DDR-Zeiten viel Kohle abgebaut und da sind dann viele Seen entstanden. Das ist jetzt heute so eine Seenplatte, auch Naturschutzgebiet. Aber aufgrund dieses Tagebaus wurden Dörfer weggerissen. Das heißt, es gab Menschen, die mussten umziehen und das Dorf, in dem sie gewohnt haben, das fiel dem Tagebau zum Opfer und da war dann eben ein Loch. Das ist auch eine Entwurzelung. Ich habe so einige von den Personen kennengelernt, denen hat was gefehlt. Der Ort gab's nicht mehr, wo sie geboren wurden, wo sie Erinnerungen hatten, vielleicht, keine Ahnung, der erste Kuss oder das erste Spielen, die ersten Schritte. Plötzlich gibt's das Dorf gar nicht mehr, da ist nur noch ein Loch und jetzt ist da ein See. Richtig entwurzelt. Wir haben keine bleibende Stadt. Die ersten Jünger haben haben alles verlassen, um Jesus nachzufolgen. Sind regelrecht, die Söhne des Zebedeus haben alles liegen lassen, mitten bei der Arbeit einfach aufgebrochen und diesen Wanderprediger Jesus hinterher. Die wussten morgens nicht, wo sie abends unterkommen, wie es weitergeht, wo sie es essen, wie sie überhaupt überleben. Kümmern wir uns nicht viel zu sehr um das Diesseits? Natürlich kann man sagen, in Israel, da ist es schön warm, da kann man notfalls auch mal draußen übernachten. Mein Sohn hat vorgestern Nacht draußen geschlafen. Bei Regen, ohne Zelt. Also von mir hat er das nicht. Hat er letztes Jahr einen Schlafsack gekriegt, der ist wintertauglich und dann hat er sich eine Plane geholt und dann schläft er bei uns im Wald. Und das ist das Größte. Also es geht auch in Deutschland, selbst bei Regen, es hat geregnet. Ich habe ihn dann morgens geweckt, habe einfach Äste auf seine Zeltplane geworfen, bis er wach wurde. Und dann war er begeistert, nachts draußen geschlafen zu haben. Das war nicht das erste Mal. Schon öfter hat er das gemacht. Einmal war ich dabei, bin dann aber nachts doch ins eigene Bett geflüchtet. Aber wie oft sehnen wir uns danach, dass es uns gut geht, oder? Und vergessen unser Zuhause, wie sagt Paulus, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ist es uns bewusst, dass wir da eigentlich hingehören und nicht hier? Wissen wir, dass wir mit einem Bein schon im Himmel stehen? Manchmal wünsche ich mir, Mensch, warum hat uns nicht Gott bei der Bekehrung gleich in den Himmel geholt? Wenigstens mal kurz. Ihr glaubt gar nicht, wie motiviert wir zurückkommen und dann nur noch uns einsetzen, um Menschen zu retten, die in die Hölle kommen, wenn sie sich nicht bekehren, wenn sie Jesus nicht kennenlernen, die doch auch kapieren müssen, das ist nichts Bleibendes hier auf Erden. Weder Jerusalem noch Gelnhausen oder Wächtersbach oder wo wir herkommen, ist was Bleibendes. Paulus lebte so. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das schrieb er ja im Philipperbrief, wo er in Gefangenschaft war, eben weil er unterwegs war, das Evangelium verkündete, egal was es ihn gekostet hat. Ob er, wie ich schon am Anfang erwähnte, dafür gesteinigt wurde oder nur verfolgt wurde oder verspottet wurde. Er war ja ein angesehener Pharisäer, aber das hat er alles, war für ihn alles Kot. So schreibt er wörtlich in seinem Brief. Hauptsache, er hat Christus gewonnen. Und auch dieses Vorrecht, er hatte ja auch die römische Staatsbürgerschaft, das war ja auch was ganz Besonderes, wie wir eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, die ja auch, um die uns ja auch viele beneiden. Gerade heute kamen wieder einige Libanesen, waren es glaube ich, verbotenerweise sind sie gelandet in Frankfurt, dann wurde geprüft, ist es legal, war da eine Schleuserbande dahinter, habe ich im Radio gehört heute Morgen noch, oder dürfen sie wirklich hier um Asyl, einen Asylaufnahmeantrag stellen? Also das Deutsche, unser deutsches Vaterland ist begehrt. Mensch, Staatsbürger in Deutschland sein, da sehnen sich weltweit Menschen. Wir haben es einfach von Geburt an. Paulus war Römer, aber dessen rühmt er sich nicht, sondern wir sind Himmelsbürger. Zu dem jüdischen Rabbi Hofetz Keim in Polen kam einst ein Besucher, um einen Rat zu erbitten. Und als der Mann, der Besucher, dann die Wohnung sah, ganz schlicht eingerichtet mit einer Bank, Tisch, Stuhl und Büchern, da hat er den Rabbi dann verwundert gefragt, ja, wo haben Sie denn Ihre Möbel und Ihren ganzen Hausrat? Und da sagt der Rabbi, ja, wo haben Sie Ihre? Und da sagt der Besucher, naja, ich bin doch hier nur zu Besuch auf der Durchreise. Und da sagt der Rabbi, ich auch. Und ich dachte, das habe ich gerade heute Morgen noch gelesen, das ist eine gute Einstellung, oder? Ich auch. Auf der Durchreise. Würde das alles auf den Anhänger passen, was wir besitzen? Also, wenn man 13 Mal umzieht, das wird immer weniger. Weil so ein Umzug, das ist richtig ein Kraftakt und da will man ja nur das Nötigste haben. Wir haben immer noch viel zu viel. Viel zu viel. Aber zieht mal um, das tut so gut. Ihr werdet euch wundern, wie befreiend es ist, mal auszumisten den ganzen Müll, den man zu viel hat. Schickt ihn nach Rumänien, nach Russland oder auf den Sperrmüll, da wird er, als wir in Senftenberg gewohnt haben, nahe der polnischen Grenze, das war ein Schauspiel aus dem vierten Stock zu sehen, wie schnell der Sperrmüll kleiner wurde, weil die aus Polen alle kamen und haben alles eingesackt. Also der Sperrmüll selbst wurde gar nicht abgeholt vom Müll, von den Müllleuten, sondern von den Polen. Die haben alles schon mitgenommen fast, was da nicht nied- und nagelfest war. Oder verkauft's bei eBay und gebt's in die Gemeinde. Das wäre doch was, oder? Da kommen Tausende zusammen, verspreche ich euch. Richtige Schätze haben wir. Schätze, die uns hindern, nach dem Reich Gottes zu trachten. Das Zukünftige suchen wir. Wir gehen nach Hause. Abraham, wurde ja auch schon erwähnt, der verließ sein Vaterland, nämlich Ur in Chaldea, um ins verheißene Land zu ziehen. Mose verlässt Ägypten, um durch die Wüste in ein Land zu ziehen, in dem Milch und Honig fließt. Warum kapieren wir denn nicht, dass wir auch ausziehen müssen? Wenigstens im Herzen, im Kopf. Natürlich müssen wir nicht alles jetzt verlassen. Aber die Bereitschaft auszuziehen, bereit zu sein, abzutreten, könnte Gott uns heute sagen, geh in die Mission nach Afrika, die brauchen Hilfe. Und plötzlich rassel, 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 oh, was würde uns alles abhalten, oder? Was haben die ersten Jünger gemacht? Die sind einfach aufgestanden und gegangen. Ich möchte die Bereitschaft haben und behalten, egal, ob ich jetzt Leiter vom Helpcenter bin oder was auch immer. Das ist doch Gottes Sache, oder? Wo er uns einsetzt. Den Philippus hat er mitten in der Evangelisationsreihe mit großem Erfolg sogar herausgerufen, damit der Kämmerer aus Äthiopien sich bekehrt. Ein Mann hat er viele verlassen, das hat Gott sich so gedacht. Wer sind dann wir, dass wir immer fragen, Statistiken und hat es Zweck und Nutzen? Lassen wir uns doch einfach führen vom Heiligen Geist. Sind wir überhaupt bereit dazu? Gott kann doch machen, was er will. Beten wir ja, lesen wir auch in Gottes Wort, steht ja in den Psalmen, er kann machen, was er will, glauben wir sogar. Aber kann er auch mit mir, mit uns machen, was er will? Halt, wie haben viele gesagt, ich muss noch meinen Vater begraben, ich muss noch einen Acker kaufen oder was weiß ich. Wie viele Ausreden haben wir? Manche jungen Männer, die sagen dann, ja, erst heiraten und dann mache ich alles. Dann kann der Herr wiederkommen. Kennen wir das? Ja, in die Mission bin ich ja bereit, aber nur mit Frau. Immer noch so eine Klausel, oder? Kennen wir das? So eine Hintertür. Aber völlige Bereitschaft, so eine Sehnsucht nach der himmlischen Herrlichkeit, die fehlt uns doch manchmal. Das Bewusstsein, das Beste kommt doch noch. Als ich vor 3 Jahren im Krankenhaus lag, war mir das oft ein Trost, dass ich dachte, nach den 3 OPs, nur kurz erwähnt jetzt, wo ich in Lebensgefahr stand, zu wissen, mein Leben liegt in Gottes Hand. Ob ich jetzt gerade frisch gebackener Missionsleiter geworden bin, was auch immer kommt, Gott kann doch machen, was er will. Oder? Natürlich wäre es für die Familie ein Verlust, zurückzubleiben. Aber das hätte Gott auch in der Hand gehabt. Oder? Für mich wäre es eh am besten gewesen zu sterben, dann hätte ich heute hier nicht bringen. Nee, dann wäre ich jetzt beim Herrn. Gott hat uns eine Wohnstätte im Himmel vorbereitet. Aber ich habe manchmal den Eindruck, wir leben hier auf Erden, als leben wir ewig hier auf Erden, oder? Als kann es uns gar nicht gut genug gehen. Woran hängt denn unser Herz? Als ich mal in der Gemeinde war, wo jeder so sein eigenes Haus gebaut hat, und ich war der Einzige, der kein eigenes Haus hatte, da kommt man sich richtig komisch vor. Da muss man sich richtig an den Herrn klammern. Du hast ja kein Haus und lässt man sich klammern. Ich habe auch ein Haus. Kommt mal zu mir zu Besuch, könnt ihr auch mal bewundern. Wie toll, habe ich auch alles selber gebaut. Ja, nichts vorweisen. Ich habe nur den Herrn. Ich habe nur eine Wohnstätte im Himmel. Aber da könnt ihr alle mal kommen. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, sagt Jesus, Johannes 14, Vers 2. Sollte das nicht unsere Sehnsucht sein? Menschlich habe ich die Sehnsucht oft gehabt, nach einem eigenen Haus eins zu bauen und auch ein bisschen so mit anzugeben natürlich, wie man mit dem Auto auch gerne angibt, so. Als Mann, also das, ein Gorilla macht so, ein Mann fährt mit dem Auto vor. Das steckt in uns Männern drin, also wir wollen was darstellen, das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber da muss ich mich immer wieder prüfen. Wofür schlägt mein Herz? Wie wichtig ist mir der Herr? Das Jahresmotto in der Kirche des Nazareners in Gelnhausen, kurz nachdem ich zum Glauben kam, lautete, vielleicht weiß es noch jemand, 1988, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Das hat mich geprägt. Als junger Christ, das hat gesessen. Das war mein Motto. Da gab es so ein Lesezeichen, ich könnte euch noch erinnern, Willi und Manfred und Edeltraut. Das habe ich mir nochmal vom Pastor 20 Jahre später schicken lassen, als Erinnerung. Da hat er noch ein paar übrig. Mit das Lesezeichen, ich glaube grau, also so dunkel jedenfalls. Und da stand es groß drauf. Das ist ein Motto. Das trägt durch. Und dieses Motto haben wir seit 40 Jahren im Help Center. Wir leben nur von Spenden. Wir brauchen 60.000 Euro im Monat. Mehr als die Gemeinde hier. 7 Häuser und 23 Mitarbeiter. Und eben 30 Gäste. Die müssen versorgt werden. Da muss alles Mögliche gemacht werden, repariert werden. Wir haben Öl eingekauft für 20.000 Euro. Boah, das sind Summen, mit denen hatte ich vorher nie zu tun. Jetzt muss ich die ausgeben. Aber, Herr, das ist doch dein Werk. Wenn du den Geldhahn zudrehst, dann machen wir morgen was anderes. Das ist doch nicht mein Problem. Ich bin zwar Missionsleiter, aber das ist doch Gottes Werk. So beten wir doch, dann ist es doch auch Gottes Werk, oder? Nach was trachte ich denn? Nach der Zukunft. Und was nehmen wir mit? Weder ein dickes Haus, noch ein dickes Auto, noch das Help Center, das sind alles nur Mauern und Gebäude. Was bleibt, sind über 2000 Menschen, die heil wurden im Help Center. Ewigkeitsgeschöpfe. Das ist das Einzige, was zählt. Die können wir mitnehmen. Nicht das, was wir an Titeln erworben haben. Manche hängen sich ja den Titel übers Bett. Oder die Meisterbriefe, die hängen dann immer in den Firmen nur aus, dass jeder Kunde die auch lesen kann. Und alle Zertifikate, ich habe ja im Sanitätshaus gearbeitet und war bei Ärzten, überall hängen die dann, was die alles für Kurse belegt haben. Wahrscheinlich so Wochenendkurse, das hängen sie sich dann dahin. Und jeder denkt und staunt, was die Ärzte alles drauf haben. Die haben auch viel drauf. Aber bei Gott zählt es nicht. Da zählt nur meine Sehnsucht nach höheren Dingen, trachtet nach dem, so heißt es auch im Kolosserbrief, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Das muss ich mir den ganzen Tag sagen, weil automatisch trachte ich immer nach irdischen Dingen. Das steckt in uns Menschen drin, wir trachten nach dem Irdischen. Wir müssen uns das ständig vor Augen, vor die geistlichen Augen halten, nach himmlischen Dingen zu trachten. Sonst rutschen wir sofort wieder in Schlamm runter. Und ich freue mich schon auf den Himmel. Goldene Straßen. Aber das Schönste wird der Anblick des Herrn sein, oder? Wir werden staunen. Warten wir auf diesen Herrn? Ist es uns bewusst? Sind wir überhaupt in dieser Erwartungshaltung? Wissen wir, dass er auch heute, oder sind uns bewusst, er könnte ja auch heute kommen? Die ganzen Gleichnisse vom Hausvater, vom Türhüter oder den 10 Jungfrauen, den anvertrauten Pfunden und so weiter, die weisen darauf hin, wir sollen bereit sein, wir sollen wachsam sein. Und ich denke, wenn wir in dem Bewusstsein leben, er könnte heute kommen oder setzen wir mal den Stichtag Silvester. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, das Haus zu verkaufen und so weiter. Stichtag Silvester. Angenommen, dann ziehen wir in die Wohnung da oben. Was würden wir nicht alles noch schnell tun, oder? Vielleicht uns versöhnen mit jemandem, mit dem wir lange nicht geredet haben. Und manchmal zeigt uns der Heilige Geist plötzlich vielleicht, dass wir jemanden angelogen haben, dass wir jemanden betrogen haben, vielleicht vor vielen Jahren. Und es ist immer noch nicht bereinigt, das schleppen wir immer noch mit. Vielleicht bringen wir eine Sünde in Ordnung. Vielleicht erzählen wir noch Menschen, denen wir schon lange das auf dem Herzen haben und immer irgendwie keine Gelegenheit gefunden haben von Jesus und gehen hin, fassen allen Mut zusammen und sagen es ihnen. Und ich glaube, wir werden bis Silvester kein Fernsehen gucken. Aber wir würden wahrscheinlich viel beten, oder? Warum leben wir nicht immer so eigentlich? Warum trachten wir nicht nach himmlischen Dingen? Das wünsche ich mir. Das ist zwar das Jahresmotto, die Jahreslosung fürs nächste Jahr, aber ich würde mir fast wünschen, wir würden es gar nicht erleben. Sondern wir klären bis zum Jahreswechsel Silvester alles, was nötig ist, um vorbereitet zu sein, vorbereitet ins neue Jahr zu gehen, zielorientiert zu leben. Was geben Sportler alles, nicht alles auf, um die Goldmedaille zu gewinnen? In dem Jahr ist Lance Armstrong aufgeflogen, als der größte Dopingsünder. Was für ein Skandal. Aber der wollte unbedingt, ich weiß gar nicht, 7 Toursiege hat er, glaube ich, der Rekord. 7-mal die Tour de France gewonnen, das hat noch keiner geschafft. Ohne Doping hätte er es auch nicht geschafft. Aber ihm war jedes Mittel recht. Und wie viel mehr sollte uns jedes Mittel recht sein? Nämlich mit dem Blick auf den Himmel. Und keine Mühe zu scheuen, wirklich dahin zu gelangen. Mein Schwiegervater war 5 Jahre im Gefängnis. Ist verurteilt worden für 5 Jahre. Damals in Russland. Nur weil er als Gemeindeleiter letztendlich Gottes Wort verkündigt hat. So gefährlich war das damals noch. Wurde dann nach 2 Jahren, keine Ahnung, wie durch ein Wunder, vorzeitig entlassen, aber für 5 Jahre verurteilt. Der kommt heute Abend zu uns. Der ist inzwischen dement und muss gepflegt werden. Und eine Woche nehmen wir ihn, weil meine Schwägerin in Urlaub fährt, die ihn normalerweise betreut. Aber der hat eine Erwartungshaltung, der hat eine Sehnsucht nach dem Herrn und sein Bibelwissen, das ist alles noch da. Über geistliche Dinge kann er sich noch so austauschen wie sonst, aber der findet den Weg zur Toilette nicht oder sonst wohin, verirrt er sich und alles ist weg. Aber die Zielorientierung auf den Herrn, die ist noch da und die wünsche ich mir, die wünsche ich uns. Und das wünsche ich mir, dass wir so ins neue Jahr gehen. Also wir haben noch 3 Tage Zeit. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Ich hoffe, das wird uns bewusst. Manchmal wünsche ich mir, Gott möge so richtig dreinschlagen, wie letztens ist bei uns ein Brand entstanden. Ich habe eine Kerze brennen lassen auf der Fensterbank, die war aus Holz. Und wir kamen gerade noch rechtzeitig, die Fensterbank brannte schon. Wir wohnen ja in einem Fachwerkhaus. Wenige Minuten später hätte wahrscheinlich das Zimmer gebrannt. Das waren schon richtig hohe Flammen und wir konnten dann auch nicht mehr schlafen. Von dem Geruch her 2 Nächte, bis alles gewaschen und die Wände abgewaschen war. Das kann alles sofort zerstört sein. Wir können morgen tot umfallen. Vor 2 Wochen habe ich gepredigt, saß in der ersten Reihe, ein bisschen näher als hier. Und der Moderator, ein 25-jähriger Mann, der fiel um vor der Predigt. Also ich habe ihn aufgefangen. Ich habe es gesehen, der beugte sich so nach vorne, plötzlich hing er im Gesicht im Mikrofon. Also fiel erstmal nach vorne, bevor er nach hinten gefallen wäre. Wir konnten dann schnell noch vor und fingen ihn, legten ihn hin, Beine hoch. Ja, habt ihr sowas schon mal erlebt? Denkst du, das kann doch nicht passieren, oder? Mit einem 25-Jährigen auf der Höhe seiner Kraft fällt um. Das kann uns auch passieren. Wir können heute noch tot umfallen. Wo sind wir dann? Sind wir vorbereitet? Können wir dem Herrn entgegensehen, ihm in die Augen schauen oder müssen wir beschämt weggucken? So wie ein Kind, was Verbotenes getan hat und dann sich schämt, dem Vater in die Augen zu schauen. Ich wünsche mir, dass wir diese Herzenshaltung haben. Das Beste kommt noch. Wir sind nicht hier zu Hause, wir sind dort zu Hause. Und da gehen wir hin. Als die Israeliten ins verheißene Land gezogen sind, mussten sie über den Jordan. In der Wüste, das Hauptkennzeichen war Murren. Die wussten, da ist ein Land, wo Milch und Honig fließt, und dann, nachdem sie die Kundschafter ausgesandt hat, wussten sie tatsächlich, wie toll das Land ist. Aber sie wussten auch, was sie in Ägypten verlassen hatten. Und manche sehnten sich ja zurück nach den Fleischtöpfen Ägyptens, nach dem Knoblauch. Und jetzt waren sie da hin und her gerissen. Vielleicht wie manche von uns. Hin und her gerissen. Wo gehöre ich hin? Wir gehören da hoch. Und was kostete das, übertragen, über den Jordan zu gehen? Bildlich gesprochen, ist das mein Tod? Das Weizenkorn muss in die Erde und sterben, damit es Frucht bringt. Und so muss ich geistlich sterben, tot sein für den Herrn. Ich hänge am Kreuz, wo Jesus hing vor 2000 Jahren, bin ich theologisch gesprochen, hänge ich da. Ich bin tot. Ich lebe, sagt Paulus, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Er lebt jetzt, weil ich tot bin. Und jetzt soll er auch zu seinem Recht kommen. Und das wünsche ich mir für mich und für euch, dass wir wirklich zielgerichtet nach Hause gehen und uns freuen auf die himmlische Herrlichkeit. Amen. Ich werde direkt anschließend noch ein Gebet sprechen und auch den Segen, und wir stehen dazu auf. Und danach singen wir dann noch ein Schlusslied. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du zur Rechten des Vaters sitzt, aber auch beschäftigt bist, uns Wohnungen vorzubereiten. Wunderschöne Wohnungen, und wir werden es nie besser haben als bei dir. Und Herr, du siehst, wie wir oft verhaftet sind in irdischen Dingen, entweder weil wir so viel besitzen oder so viel können oder so viel noch wollen, so viel Ziele noch haben hier auf Erden. Aber ich wünsche mir, dass wir ein Ziel haben, nämlich die Sehnsucht nach der Herrlichkeit, nach der Gemeinschaft mit dir, dass wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Herr, wir wollen das Zukünftige suchen und wir freuen uns, dass du alles vorbereitest. Und Herr, lass uns doch bereit sein, wirklich dich zu erwarten und alles noch zu regeln, was zu regeln ist, wenn das tatsächlich an Silvester oder in der Silvesternacht sein sollte, dass du wiederkommst hier auf Erden, dann wollen wir vorbereitet sein. Leg du den Finger auf die Stellen, wo Dinge im Argen sind, dass wir vielleicht in Sünde leben, dass wir vielleicht Dinge nicht geordnet haben mit Menschen, dass wir vielleicht jemandem noch die frohe Botschaft erzählen, weitergeben, wo wir noch nicht den Mut bisher hatten, und dass wir bereit sind, auch uns mit deinem Wort zu beschäftigen, aber auch mit dir, indem wir auf die Knie gehen und uns weniger im Sessel bequem machen und Fernseh gucken, als vielmehr die Stille, die Gemeinschaft mit dir suchen. Ja, das wünsche ich mir, dass du im Mittelpunkt unseres Lebens bist Und dass wir den Blick erheben können zu dir, mit, nicht mit Beschämung, sondern mit Freude, mit freudiger Erwartung. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe und seinen Herrn Jesus von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen, und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Wir bleiben stehen und wollen noch zum Ausgang den Chorus Nummer 17 singen.